Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und so weiter. Haben wir auch eine zweite Reihe. Noch DDR-Erfahrung im Leibe hat, weiß das eventuell. Es gab mal eine berühmte weiße Reihe, die hat Horst Hussel gestaltet. Und Horst Hussel war so freundlich, mir das zu genehmigen, dass ich eine Reihe frech mit diesem Namen fortsetze. Und er hat sogar eine seiner Grafiken schon für den Band von Holger Uske zur Verfügung gestellt. Es gibt auch andere Künstler, Gerd Mackensen, der hier einen Band Die dunklen Flecken des Mondes Erzählungen illustriert hat, oder Baldwin Zettel, ein Kupferstich für Ralf Grünebergers Erzählungen. Und dann haben wir unter anderem B.K. Tragelehn, das ist der letzte Meisterschüler von Brecht gewesen, und der hatte sich zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr gewünscht, dass das einzige Stück, er ist ein großer Regisseur geworden, vor allem Stücke von Shakespeare und von Heiner Müller hat er in Ost und West inszeniert, sehr erfolgreich, und das einzige Stück, das er selber geschrieben hat, hieß Die Aufgabe, und das hat er sich zum 80. Geburtstag gewünscht, und solche Wünsche erfüllen wir doch sehr gerne. Ja, und das allerjüngste, neueste Buch, das Sie bei uns am Stand vom Quartus Verlag finden, hier in dieser Halle F305, sind Fabeln. Fabeln und Märchen von Ursula und Siegfried Schütt. Und es ist ein fantastischer Versuch, mit dieser uralten Form, die 2500 Jahre alt ist, nämlich die Gegenwart in Form, in die Fabelgestalt, in Tiergeschichten zu verlegen. So, das Wichtige, was uns aber heute beschäftigen soll, sind zwei Lyrikbände. Das sind die Bände Nummer 10 und 12 der Reihe. Ich zeige sie Ihnen hier. Und die Autoren sitzen neben mir. Es ist Katrin Bibiella mit dem Band Raue Nächte und es ist Hans-Jörg Dost mit dem Band Orte zu leben. Ich will Ihnen ganz kurz die wichtigsten Lebensdaten der Mitstreiter nennen, damit Sie dann ganz Gehör sein können und ganz aufnahmefähig für die Gedichte. Frau Bibiella wurde 1964 in Weimar geboren, ist also Thüringerin, obwohl sie jetzt quasi emigriert ist. Aber wir haben ein weites Herz in Thüringen und nehmen also auch diejenigen auf, die sich absentiert haben. Sie hat Kirchenmusik und Orgel studiert, danach Literaturwissenschaften, Philosophie und Geschichte, promoviert zum einen über die Dichter René Char und Peter Hochel, den großartigen Naturlyriker. Die Autorin lebt heute in Oppenheim am Rhein, was aber kein Grund ist, sie nicht in unsere Reihe aufzunehmen. Und ist Kirchenmusikerin und Literaturwissenschaftlerin. Und das Besondere ist, sie fühlt sich verbunden dem Glauben von Novalis oder der Reflexionsfigur von Novalis, dass nämlich in der Welt sich ein Schöpfergeist manifestiert in Form eines Urtextes, der in der Lyrik zur Sprache kommt. Lyrik also als, wenn wir so wollen, Verdichtung und Annäherung an einen ursprünglichen Text, der in der Schöpfung verborgen ist. Sie müssen dieses Theorem, diesen Glauben, diese Vorstellung nicht teilen und werden trotzdem angetan sein vom Wohlklang der Dichtung, die auf dieser Basis fungiert und hervorgebracht wurde. Hans-Jörg Dost ist 1941 in Leipzig geboren, also kehrt hier in seine Heimat zurück, lebt aber seit etlichen Jahren in Dresden. Zwischendurch hat er auch in Thüringen gelebt, in Österreich gelebt, und er ist Verfasser zahlreicher Hörspiele, die in über 10 Sprachen übersetzt wurden. Er schreibt seit den 80er Jahren auch Lyrik und Prosa. Und nach einem Theologiestudium war er evangelischer Pfarrer in sächsischen Gemeinden, in Erfurt und in der Steiermark. Wir haben also zwei Autoren, die ihr Glaubensbekenntnis in Form von Lyrik transformieren. Und das wäre eine interessante Frage. Wir werden die Zeit nicht haben, das tatsächlich zu debattieren und diskutieren. Aber Sie sind herzlich eingeladen, danach an unseren Stand zu kommen. Ich sage es noch einmal, F305. Bevor ich jetzt die beiden Autoren bitte, im Wechselgesang ihre Gedichte zu lesen und ihnen eine Kostprobe vorzustellen. Bitte schön.
Dankeschön. Morgenklang. Ist das jetzt so okay?
Ja.
Ja, gut. Machen wir es mal so. Morgenklang. Wind strich der Kühle einsilbig über die Wangen. Der Tag bezog sein Haus, am First den Morgenstern. Er schwamm und schwand ganz klein und fern. Du hörst ihn kaum, wenn er schon schweigt, ist noch der ganze Himmel weiß von seinem Klang. Santa Maria dei Miracoli, Venedig. Im ersten Atemzug des frühen Erwachens flieht aus Nachtgeschicken der Tag, und in den Irisblicken des bunten Marmors wächst ein Glühen. Beginnen sich die zierlichen Figuren zu ziselieren, Nymphen, Putten, die eben noch in Schlafesschatten spähten, durchwaten nun die Morgenfluten. Und es entschlacken sich Schraffuren wie Adernetze, zirkulieren in den glatten, gestaltenreich gefügten Marmorplatten. Ein Bad des Lichts, zur Stunde munter durchsonnt der Tempel, dies Marienwunder, das unsere Augen trinken und erblühen.
Die ersten beiden Texte, die ich lesen will, führen Sie nach Leipzig und laden Sie ein in das Leipzig der 60er Jahre. Winziger, dreieckiger Platz ohne Namen zwischen Barfußgässchen und kleiner Fleischergasse. Kaffeebaumwirtsteudel brät für seine Studiosi bezahlbare saftige Steaks, Meier, der still vor sich hin trinkt, zahlt voll, er wäre so gerne nicht nur der Rektor der Uni, sondern der der Studenten. Engewald vis-à-vis, im fast weißen Mantel und im Koko-Würgegriff Schalk Golodkowskis, doch das wissen wir damals nicht, beugt sich hinterrücks über den studentischen Interessenten, den potenziellen Käufer einer Grafik von Dix. Se gefällt ihn wohl, doch der hat nichts in der Tasche. Ne, da nehmen Sie es eben mit und bringen Sie jeden Monat 10 Mark vorbei. Bei Bennewitzens im kleinen Joachimsthal, stark frequentierter Durchgang zu Bartelshof, gibt's noch Butter, geschnitten vom Block, was zwar die Kontrolle ihrer Rationierung erschwert, doch jedes Mal erstaunlicherweise zu einem Überschuss führt. Bei peinlich korrekter Auswaage der lebenserhaltenden Ware. Immerzu frischester Quark ist im Fass und entrahmte Milch in der Kanne. Ein Rahm kriegst du, wenn du willst, extra dazu. Die Mutter des Tänzers in ihrem Lädchenschlauch auf der anderen Seite des Platzes verkauft dir Sauerkraut, Zwirn, Sicherheitsnadeln, was du nur willst, und Butter ohne jede Registratur. Sie wohnen doch hier um die Ecke. Na also. Und draußen emsig Geratsch und Geklapper von Sack- und von Tischlergekarre, Lieferwagengeknatter, Zweitaktmotoren, Taubengewatschel und Gurren. Gelegentlich streicht einer im Anzug Marke Präsent um den Brunnen herum, setzt sich nie auf den Rand, isst sein Pausenbrot stets nur im Gehen, auf Abruf, und das weiß nun jeder. Der ist von Horch und Guck runde Ecke. Hinter dem immerfort wassersprudelnden Brunnen, den vier Knaben, die nicht nass werden wollen, im Weltkino Filmeck der grenzüberschreitende Film. Sonne damals in Leipzig. Selbstverständlich hat die Sonne auch über Leipzig geschienen. Wir haben sie hin und wieder tatsächlich gesehen. Wenngleich, wir haben häufiger von ihr gesprochen, als dass wir sie sahen. Bei Tag, am Abend, sogar in der Nacht. Wenn die Sonne scheint, sagte die Mutter, dann. Sie hat mit der Sonne gerechnet. Sie ging davon aus, dass sie scheint. Dann jedenfalls also, in abzusehender Zeit, dann werden wir und wie wir haben. Wir haben uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir gingen, wohin es uns trieb, unternahmen, wonach uns war. Wir übten uns nicht im Verzicht. Wir gingen auch los, wenn es trüb war, ganz und gar finster und ohne jedweden Glanz. Wir gingen in der Sonne umher, so oft wir nur wollten. Wir stellten uns vor, sie scheint.
Im März. Die Luft hat sich mit ihren offenen Haaren vom Wind im ruppigen Gestrüpp verfangen. An Dornen blieben ihre Strähnen hängen und übers Greisenhaupt gingen die klaren, noch wurzelnackten Frühlingsböen. Entlang des Wegs, dem eingesunkenen Feuchten, verfallen nun im Buchenlaub die Düfte des letzten Jahrs. Ein warmes Leuchten, ein Herbstzitat vielleicht, bleibt auf den Höhen. Und aus dem dichten Weiß der Himmelsklüfte gefügt, die Wolkenschichten, wie die Grüfte aus Muschelkalk, vom Ilmtal aus zu sehen, die Felsenmünder, die am Steilhang stehen, Geheimnisse der Erdzeitalter zu bewahren. Romanische Kapelle zu Pforta. Rippen. Körpergewölbe über dem Atem einer musikalischen Phrase. Bogenstrich lang schwingende Saiten. Unendlichkeit ins Innere hereingeholt im Schlussstein. Schnittpunkt sich gleichender Linien. Kapitelle. Kelche mit Pflanzenwerk, den Raum leichthin ertastende Ornamente, Vogelgesänge im Geflecht des weich aufspringenden Tageslichts. Musik, die den Bau der Welt beherbergt. Dialog der Steine vom Baumeister zu einer klingenden Ganzheit gefügt.
Wir bleiben in Kirchengebäuden. Der fliegende Mönch zu Regensburg. Das, sagte der Bildhauer den Maurern von St. Jakob, ist Bruder Pförtner, der uns immer so freundlich empfängt und alles so rein hält mit Schlüssel und Besen. Setzt ihn ein ins Portal, damit jeder ihn sehe, der das Gotteshaus verlässt und betritt. Und die Maurer setzten den Bildstein ein, den freundlichen Bruder mit Schlüssel und Besen, in den Rahmen des neuen Portals. Quer, weil er längs sich nicht einfügt. Nun fliegt er auf seinem Besen seit 400 Jahren ob es ihm passt oder nicht. Vor dem Festtag, das Jesuskind in N, Strahlenkranz, Krone und Prunkkleid entfernt, ein Geflecht von Drähten und Stäben, Gestell, das einen Kleinkindkopf trägt. Auch Christuskindkleider werden gereinigt, aus den Drähten die Weben entfernt. Die Kirchentür bleibt heute verschlossen. Die Hoffnung, einen Bruder zu haben, nicht ganz so beschaffen wie wir. Wunder wieder ab morgen.
Ich würde jetzt gerne das lesen, sonst wird es zu viel Kirche, ja?
Ja.
Wir gehen jetzt aus den Kirchengebäuden heraus. Nicht, dass Sie den Eindruck bekommen, wir können nur Kirchengebäude-Gedichte schreiben. Und gehen jetzt ein bisschen ins Meteorologische hinein. Regenlied. Der Regen regnet weiß aus hellen Regenaugen. Er zieht in großen Schwaden, die sich am Himmel im Weißen baden, und regnet seine Glieder auf Regendächer nieder. Der Regen regnet wie weißes Bein, er fällt aus hellen Regenaugen in unseren Tag hinein. Wüstes Gewittersonett. Des Tages Wandung brach, verstohlen die Schwüle mit dem bösen Natterblick. Die Wolken hängen aufgequollen, Dickhäutermäuler, zu faul zum Atemholen. Noch harrt es, doch dann bricht in düsteren Trossen nach Blitz, der seine nackten Adern zückt, und Donner aber tonnenschwer verrückt, Windhosen schlotternd, Regenstößen schlossen, sich die Vernichtung Bahn durch Mark und Bein und weint sich in die Nacht hinein. Ein wüstes Drama in dem Welttheater. Der nächste Tag erwacht mit einem Kater, zerknickt die Blumen nass und schwer, leer hängt das Gras. Stadtsonett. Vom Himmel eingeholt in seine Reusen aus Eis und Schnee liegt weithin nun die Stadt. Halblaut ihr Treiben nur, gedämpft und matt, und schon am Nachmittag tritt aus den Schleusen die Dämmerung hervor. Von ihren Rändern ins Dunkel alles Schattenhafte weicht zur Nacht, die bald schon das Gebiet erreicht und schleichend weiterzieht in grauen Bändern am Fluss entlang wie eine stille Fährte. Hier, wo der wilde Reiher trotz der Härte des Winters bleibt, in großer Schweigsamkeit, und wo die Flusskrebse und Fische schlafen, bevor sich ihre Kräfte neu erschaffen, da ruhen auch Gedanken aus von dieser Zeit.
Der eben gelesene Text hat uns nach Dresden geführt und wir bleiben in Dresden. Fährabend, Klein Tschachwitz. Das Schloss dort drüben im letzten Licht, hier plötzlich die Ruhe, nicht Stille. Oben am Fährplatz das Elbidyll, Bretterbude mit Stiel, trefft derer, die sich nicht ganz egal sind. Hier kommt nicht zur Sprache, was hätte sein können und sollen, das ist bekannt. Was dennoch erstaunlicherweise noch immer, davon erzählen wir ganz nebenbei. Heiter, zufrieden, vielleicht war es nicht, doch immerhin, geben Anekdoten zum Besten von den Dichtern zu Zeiten der Diktatur, die hier ihr Bier ausgetrunken, melancholisch, doch nie larmoyant. Sie ließen vom Brot sich die ideelle Butter nicht nehmen und bezahlten mit der realen. Apropos, nirgendwo zahlt man für den Elbwein weniger als hier im Idyll. Wir sitzen beisammen im Garten der Kirchenmusiker nicht ohne Namen, die Witwe des Tschachwitzers Original, der zugezogene Schreiberling, der noch immer nicht weiß, worin sie bestand, des Originales eigene Art. Nee, sagt die steinalte Witwe, ohne mein Ess ist es leer auf der Welt. Mit uns beim Müller-Thurgau zu sitzen, sagt der Organist K., ist das nun nicht? Nee, sagt die Witwe, aber das eben nun auch nicht. Wir prosten uns zu, wir schweigen von dem, was uns wirklich bewegt, gehen still auseinander, zu Fuß, per Rad, mit der Fähre und Bus. Mit Munkschem Lichtschweif steht die Sonne über der Elbe. Kein Stündchen später, ein jeder in seiner Wohnung vorm leeren Bett. Ich habe noch keine 2 Jahre in Dresden gelebt. Da wurde ich auf Lesungen und sogar von Freunden gefragt, hast du denn noch immer kein Dresden-Gedicht geschrieben? Die Dresdner haben das sehr gern, wenn man sie bedichtet. Und da habe ich damals das Folgende geschrieben. Elbhang. Die Elbe fließt, wie Flüsse sind, von irgendwo herab und nach, sie wissen nicht weshalb. Teil ein ist ihnen kein Begriff. Sie fließen, auch die Elbe, die den Hang passiert, der nach dem Strome Elbhang heißt, den Bahnen eines Vorhangs gleich etwas zu hüten, zu verbergen scheint, was ist das wichtig und für wen? Und doch, die Art, wie eben dieser Elbhang hängt, verschließt, vermeidet und verhindert, was, das ist es, nichts, nichts wird Geheimnis, nichts, wie bei den Zeichnern, den Geschickten, die den Vorhang als verwelltes Bahnenbündel zeigen, zeigt sich nichts, verhängt ist, was wir fänden, was wir suchen und erstreben, was, weil es verhängt ist, hoffen wir, vorhanden.
Ich nochmal? Dann machen Sie noch eins, aber es wird knapp. Wir wollten eher Schluss machen.
Ja. Soll ich noch Kurzgang lesen? Bitte? Lesen wir noch Kurzgang? Oder was mache ich nicht? Darf ich durchsetzen?
Ach so, ja, gut. Okay.
Also eins lesen wir noch. Wir sind jetzt wieder in der Kirche. Und zwar Kreuzgang. Quadrat des Kreuzgangs. Eingefasst von Mauern, die im Innern einen Garten hüten, wo bete dich, Rabatten still erwarten, während die Erde um die eigene Achse rast, rastlos die Bahn ums Sonnenrund beschreibt und Ströme rauschend ihre Wege finden, in Ozeanen der Gedanken münden, vom Puls entfacht, der durch dein Weltall treibt. Quadrat des Kreuzgangs, das dich still umfängt. Sinnbild der Erde, ihres Gleichgewichts, vom Himmel aufgefangen an vier Enden, sein Schein im Wechselspiel des Tageslichts. Er ruht in weichen Schatten auf den Wänden, im Augenblick, der dich mit dir beschenkt. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Gedichte von Katrin Pripiela aus dem Band Rauhe Nächte mit einer Radierung von Horst Hussel und Orte zu leben von Hans-Georg Dost mit einem Holztiefdruck von Hans-Georg Agnier. Eine ganz besondere Technik. Wenn Sie mehr davon wissen möchten, wenn Sie mit den Autoren ins Gespräch kommen möchten, wenn Sie die Bücher gerne signiert haben möchten, kommen Sie zu uns an den Stand F305 in dieser Halle, der Quartus Verlag. Und Sie können dort noch mehr schöne Bücher und auch hoffentlich wohlklingende finden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit den nächsten Beiträgen.
Hinsetzen, die Damen. Wir haben ja genug Platz gefunden. Ja, ja. Also ich finde es blöd, wenn wir jetzt dann wechseln.
Ich würde sagen, ich habe ein bisschen Wasser mit.
Das kriegen wir.
Alles gut. Ja, sehr schön.
Die decken hier noch.
Ja. Gut. Wir müssen noch ein Stück. Warte mal. Oder kommt die. Nee. Kommst du hierher? Oder nee, dahin?
Sie kommt ja hier hin. Genau.
Oh, jetzt kommt das Wasser. Ich habe weiß Gott nochmal gestoppt, dass das jetzt hier, weil das ja noch ein relativ langer Text ist.
Ja, ja.
Ihr habt ja die Reihenfolge.
Ja. Hab ich, also ich habe die hier. Musikalisch aufgehackt.
Genau.
Also ich habe das hier. Danke. Das ist kein Problem.
Dankeschön.
Nee.
So.
interessant, dass die Farbe anders ist, ne? Ah ja.
Dankeschön.
Ich liebe immer nicht immer Mikrofon.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.